Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
Für diese Episode haben wir die Pyrum Innovations AG besucht. Pyrum ist aktuell einer der aktivsten Player im Bereich des Altreifenrecyclings. Mit der Technologie des Unternehmens lassen sich Altreifen, grob gesagt, in Stahl, Öl und Ruß zurückverwandeln und aus diesen Stoffen lassen sich dann neue Produkte herstellen. Zahlreiche Projekte im In- und Ausland belegen den Expansionsdrang des Unternehmens. Wir haben uns über dieses Wachstum und die Strategie des Unternehmens mit dem CEO Pascal Klein unterhalten. Ihr hört einen bemerkenswert offenen CEO, der jede Menge Leidenschaft für sein Unternehmen und seinen Beruf mitbringt. Viel Freude! Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Automotive Insights Magazins. Ich melde mich heute aus Dillingen im Saarland, wo die Pyrum Innovations AG ihren Hauptsitz hat. Und der CEO der Pyrum Innovations AG, Herr Pascal Klein, ist auch unser heutiger Gesprächspartner. Hallo, Herr Klein.
Ja, schönen guten Tag, Herr Willrich.
Zum Start in diese Podcast-Folge habe ich mir ein Zitat rausgesucht, was durchaus auch schon im einen oder anderen Beitrag über Ihr Unternehmen vorkam. Und zwar von Victor Hugo, dem französischen Schriftsteller. Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist, hat er gesagt. Würden Sie sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise zu der Idee, die Pyrum hat, passt?
Definitiv sogar, weil im Endeffekt sind wir zum richtigen Zeitpunkt fertig geworden. Ich würde jetzt sagen, das war von Anfang an so geplant, war es natürlich nicht. Wie wir 2008 mit Pyrum angefangen haben, wollten wir binnen 2-3 Jahren eine fertige Technologie da stehen haben und damit die Welt revolutionieren. Heute, mit dem Wissen, das wir heute haben, würde ich sagen, wir wären viel zu früh gewesen und wären am langen Arm verhungert, wie man so schön sagt. Es hat fast 15 Jahre gedauert, die Technik auf die Straße zu bringen, dass sie auch richtig funktioniert. Und als ob wir es so geplant hätten, sind wir genau pünktlich fertig geworden.
Sehr schön. Dann lassen Sie uns doch direkt mal noch ein bisschen genauer auf die Idee eingehen. Können Sie einfach noch mal so in 2-3 Sätzen sagen, was denn Pyrum eigentlich macht, was so die Geschäftsidee ist?
Ja, im Endeffekt war die Ursprungsidee, dass wir die Menschheit von unserem Abfall irgendwann mal leben können. Irgendwann sind unsere Ressourcen ja am Ende. Und wir produzieren aber jeden Tag Ressourcen mit unserem Abfall. Man muss sie nur wieder nutzen. So, und unsere Technologie kann eigentlich so gut wie jedes Polymer, also jeden Kunststoff, wieder in das zurückverwandeln, was es mal war, nämlich Öl. Wir haben mit Reifen angefangen, weil Reifen sehr kompliziert sind. Also vom Zersetzungsprozess her gibt es nichts Schwereres an Kunststoffen wie Gummi. Und deswegen haben wir mit Reifen angefangen, vor allem weil es auch ein homogener Abfallstrom ist. Und egal mit wem Sie reden aus der Industrie, das Wichtigste ist für alle Consistency, also das, was hinten rauskommt, muss gleichbleibend sein in der Qualität. Und das geht am besten, wenn man weiß, was vorne reingeht. Also wir nehmen heute Reifen und machen simpel gesprochen daraus wieder Öl und Ruß, woraus wieder Reifen gemacht werden und andere Kunststoffe, die uns im täglichen Leben umgeben.
Das klingt tatsächlich nach einer simplen Idee, aber auch natürlich nach einer sehr sinnvollen Idee. Und wenn ich jetzt nochmal Bezug nehme auf das Zitat, ich glaube, man kann durchaus sagen, wie Sie es ja auch selber schon getan haben, dass die Zeit dieser Idee gekommen ist, wenn man auf die aktuellen Projekte der Pyrum Innovations AG und die vielen Länder schaut, in denen Sie mittlerweile aktiv sind. Was können Sie mir denn dazu sagen?
Ja, im Endeffekt, anfangs war die Idee von Pyrum, Umweltschutz zu verkaufen oder besser gesagt Recycling und grün zu sein. Mittlerweile mit den ganzen Krisen, wo wir auf der Welt haben und jetzt, wo man sieht, wie abhängig wir auch von anderen Ländern sind. Es gab mal einen schönen Artikel vor 1,5 Jahren, da ging es darum, dass der Rußlieferant Europas hat sogar im Namen stehen, Russland. Und von denen sind wir halt eben heute extrem abhängig und ohne Ruß kein Reifen. Und heute ist nicht, was wir tun, nicht mehr nur Recycling, Grün und Umweltschutz, sondern auch ein Stück weit, wir machen uns unabhängig. Oder wir Europa, weil wir sind hauptsächlich in Europa aktiv noch, werden unabhängiger vom Rest der Welt, weil das ist für die Industrie unglaublich wichtig, dass wir auch hier in Europa bleiben können. Und deswegen verbreitet sich unsere Technik aktuell in ganz Europa. Wir kriegen eigentlich täglich Anfragen aus neuen Ländern. Nur Schuster, bleib bei deinen Leisten und so wie mein Opa immer gesagt hat, mach lieber 3 Sachen richtig wie 10 Sachen falsch. Deswegen, wir können nicht überall jetzt gleichzeitig Werke bauen. Obwohl wir bauen heute schon in Tschechien, also wir sind noch nicht am Bauen, aber im Genehmigungsverfahren drin in Tschechien, in Griechenland, in Belgien, in Schweden, in England. In Deutschland haben wir mehrere Projekte, eins zum Beispiel in Bremen oder unser neues Werk, was wir in Perl bauen. Ich sage unser neues Werk, weil wir bauen mehrere Typen von Werken. Also wir haben unsere Werke, das sind Werke, die gehören zu 100% Pyrum. Die bauen wir selbst und betreiben sie. Also da sind wir quasi der Entsorger. Wir bauen auch Projekte zusammen mit Partnern, wie zum Beispiel in Bremen mit Remondis zusammen. Das ist ja auch öffentlich bekannt. Da sind wir dann Mitgesellschafter. Das heißt, der Partner wird das Werk in Zukunft betreiben. Wir sind aber als Gesellschafter mit drin, verdienen quasi am Werk mit. Ist auch immer so gewollt, weil jeder möchte, dass der Technologie-Eigentümer, der es erfunden hat, mit im Boot ist, weil dann läuft's auch. Weil da haben wir ein höchst eigenes Interesse, damit das Werk auch läuft.
Sie haben ja jetzt gerade schon über die vielen Anfragen auch gesprochen, die da neu dazukommen. Können Sie uns vielleicht mal so einen Beispielvorgang irgendwie nennen, wie das denn ist? Dann ruft ihr mal an und sagt, hier, wir hätten Interesse an der Zusammenarbeit mit euch und würden gerne eure Technologie nutzen, um bei uns jetzt, egal in welchem Land, auch ein Pyrolysewerk zu bauen.
Also aktuell ist es so, wir bekommen wirklich jeden Tag Anfragen. Und die mittlerweile, mir fällt fast kein Land ein, wo es noch keine Anfrage gab. Wir halten uns außerhalb von Europa noch gewaltig zurück, weil wir kriegen das nicht hin. Also man ist schnell mal nach England geflogen oder schnell mal nach Schweden. Aber wenn jetzt jemand nach Australien fliegen müsste von unserem kleinen Team, ist der eine Woche weg. Und dafür sind wir einfach noch zu klein. Und wir haben einfach Angst, dass wenn wir jetzt anfangen in den USA, Australien, Korea oder wo auch immer die Anfragen herkommen, jetzt Werke zu bauen, dass wir uns schlicht und ergreifend verzetteln. So, und deswegen Anfragen außerhalb von Europa tun wir im Moment noch freundlich vertrösten auf in 2-3 Jahre. Anfragen in Europa gucken wir uns erstmal an, wer fragt überhaupt an. Also ist was Seriöses dahinter. Also es endet leider immer wieder bei dem dummen Punkt Geld. Hat der uns anfragt, überhaupt Geld, um so ein Werk zu bauen, oder hat er die finanzielle Stärke? Weil wir haben auch relativ viele Golddigger, wie ich sie nenne, also solche Goldgräber, die hoffen, mit einem Pyrumwerk Millionäre zu werden und haben 10.000 Euro Eigenkapital. Das wird nichts. Also das ist, also besser gesagt, dann müssen wir die ganze Arbeit machen, dann könnten wir auch selbst ein Werk bauen. Und wenn es ein interessanter Partner ist, dann fangen wir eigentlich damit an und suchen gemeinsam ein Grundstück, wenn noch keins da ist. Wenn wir dann ein Grundstück haben, dann machen wir einen Vorvertrag, was wir jetzt mit ein paar ja schon gemacht haben. Also zum Beispiel in Tschechien haben wir auch veröffentlicht, oder mit den Schweden oder mit den Griechen, machen wir einen Pre-Engineering-Consulting-Vertrag. Das heißt, wir beraten, also wir stellen den Kontakt zur BASF her, zur Continental her, damit Abnahmeverträge gemacht werden können für die Produkte, die aus dem Zukunftswerk rauskommen werden. Und dann unterstützen wir halt eben bei der Erstellung der Unterlagen fürs Genehmigungsverfahren. Da brauchen wir immer einen lokalen Architekten, der alles unterschreiben tut, und lokale Fachbüros, die juristisch korrekt das formulieren, aber die können uns ohne unsere Zuarbeit können die gar nichts machen. Also die brauchen unsere Zuarbeit, und dafür müssen wir halt eben sehr, sehr viel Papier produzieren. Und das ist in diesem Pre-Engineering-Vertrag drin. Also das ist alle unsere Arbeit, um so ein Projekt zum FID zu bringen. FID heißt Final Investment Decision. Und für die Final Investment Decision braucht man ein Grundstück, eine Genehmigung, um das Werk an dem Standort bauen zu dürfen, eine behördliche, und die Finanzierung muss komplett stehen. Mhm. Und damit die Finanzierung komplett steht, müssen auch immer Abnahmeverträge für die Endprodukte da sein, sobald das Werk steht. So, und das ist unsere Arbeit bis dahin. Und sobald FID getroffen ist, startet eigentlich der Anlagenliefervertrag.
Sie haben ja jetzt auch gerade schon drüber gesprochen, dass es diese Unterscheidung gibt zwischen komplett Pyrum-eigenen Werken und solche, die Sie als Partner mitbetreiben, wo Sie für die Technologie zuständig sind. Im Moment haben Sie ja auch hier an der Zentrale in Dillingen ein eigenes Werk, das ja auch ausgebaut wurde, die letzten Jahre schon entsprechend Schritte unternommen wurden. Wie ist denn da der aktuelle Status mit den neuen Reaktoren, die hier auch dazukommen sollen?
Also einen Reaktor haben wir seit 2015 stehen. Das ist unser erster großer Prototyp. Der läuft auch seit Mai 2020 im Dauerbetrieb. Der läuft wirklich 24-7 im Dreischichtbetrieb und macht, was er kann. Er läuft stabil, auch über lange Zeiten. Er hat halt eben nicht so viel Durchsatz wie die zukünftigen. Es gibt so ein paar Bottlenecks oder Flaschenhälse in der Anlage, die wir halt eben, weil wir nicht wussten, was wir damals geplant haben, halt eben drin haben. Und es ist zu teuer, manche Sachen drin umzubauen. Die schafft so 60% dessen, was die zukünftigen Reaktoren schaffen sollen oder schon schaffen. Jetzt haben wir einen zweiten und dritten gebaut in Dillingen. Also wir nennen die TADs. Also TAD1 ist Thermolyseanlage Dillingen 1. Das ist quasi der große Prototyp, der seit 2020 im Dauerbetrieb läuft. Jetzt ist TAD2 und TAD3 gebaut worden. Stehen beide, sind beide fertig. Laufen auch beide schon. TAD2 läuft seit Januar, Februar in langen Testkampagnen. Mhm. Sprich, der läuft dann 4-5 Wochen am Stück. 24-7. Und die TAD2 haben wir jetzt stabil auf 80% Durchsatz laufen. So war es auch geplant. Es war nie geplant, direkt auf 100% zu gehen, um nichts kaputt zu machen. Also wir haben sie auch von 50 auf 60 auf 70 und auf 80% langsam hochgefahren. Und die läuft jetzt sehr stabil bei 80-85% ihre 4-5 Wochen Kampagnen durch. So, und jetzt haben wir im Juli, Ende Juni, Anfang Juli haben wir die dritte dazugeholt, TAD3, die hat jetzt auch zwei Kampagnen durch, also eine Kampagne komplett, die zweite läuft gerade und die läuft eigentlich einwandfrei. Also wir sind sehr zufrieden mit der Dreier. Die Zweier hat ein paar Mucken gemacht am Anfang, weil vieles neu ist, weil wir ein paar Sachen auch größer gemacht haben. Aber alles, was wir an der Zweier jetzt im ersten halben Jahr gelernt haben, haben wir nicht nur an der Zweier direkt optimiert, sondern auch schon an der Dreier, bevor sie das erste Mal angefahren wurde. Deswegen ist die Dreier beim ersten Mal anfahren fast ohne Mucken, ohne Zucken sofort hochgefahren und hat alles gemacht, was sie sollte.
Sehr löblich.
Ja, und jetzt werden wir demnächst einen Volllasttest mit beiden fahren. Und wenn das klappt, werden wir uns auch wieder dazu melden.
Wir sind gespannt, gehen davon aus, dass wir die Info dann ja mit Sicherheit auch veröffentlichen werden. Sie haben jetzt immer über einen gewissen Prozentsatz beim Durchsatz gesprochen. Können Sie das irgendwie nochmal in eine andere Zahl, eine Altreifenmenge umrechnen, dass man so eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, wie viele Altreifen da so reinwandern oder was so die Verwertungskapazität pro Jahr wahrscheinlich sein wird?
Um es einfach zu fassen, ein Reaktor macht, wenn er 100% läuft, so um die 700, 750 Kilogramm Gummigranulat pro Stunde. Das ist grob eine Tonne Altreifen. Der Altreifen wird ja sofort zuerst zerkleinert, Textil kommt raus, Stahl kommt raus, und da hat man so circa 70-75% Gummigranulat, was hinten rauskommt. Also die 700 Kilo ungefähr, was ein Reaktor pro Stunde macht. Im Moment fahren beide Reaktoren so mit circa 80-85%, also um die 550 Kilo, 600 Kilo die Stunde fahren sie schon. Und das war der Plan. Erst beide auf 80% hochziehen, beide auf 80% parallel laufen lassen. Und dann nach und nach auf 100% erhöhen. Weil im Endeffekt, wenn man sofort auf Vollgas geht und es geht was kaputt, dann stehen wir ein halbes Jahr oder vielleicht sogar länger, weil irgendwas mit einer langen Lieferzeit kaputt geht. Deswegen lieber langsam an die Grenze fahren. Und bisher sieht so aus, als ob wir weit von den Grenzen weg sind. Also es läuft alles eigentlich sehr gut.
Auch das klingt ja tatsächlich sehr sehr gut. Gibt es denn, was die Verwertungskapazität angeht, jetzt nicht nur in den eigenen Anlagen, sondern auch mit Blick auf das Potenzial in anderen Ländern eine Art Zielgröße? Ich habe gesehen, dass Sie auf Ihrer Homepage bei der letzten, ich glaube, das war die letzte Hauptversammlung oder so, eine Präsentation hatten mit, dass es ungefähr knapp 31 Millionen Tonnen Altreifen gibt, die anfallen pro Jahr weltweit und dass die Menge, die davon für die Pyrolyse verfügbar ist, in den nächsten Jahren deutlich steigen wird, weil beispielsweise Themen dazukommen wie ein Verbot der Verbrennung in Zementwerken oder ähnliches. Also die Kapazität bzw. Potenzial für Ihre Technologie ist ja auf jeden Fall noch vorhanden. Gibt es da Ihrerseits konkrete Ziele oder machen Sie das mehr so Step by Step?
Sagen wir es mal so, ich würde mal sagen, es spielt uns vieles in die Karten im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Elektromobilität frisst Reifen ohne Ende. Also Elektroautos mögen es, Reifen zu verschwenden. Also gerade die Reifenindustrie ist da auch froh drüber. Es gibt da, glaube ich, auch eine Studie von Michelin, wie viel Prozent mehr Reifen ein Elektroauto verbraucht. Dann kommt dazu, es immer mehr LKWs auf der Straße. Also da entsteht auch immer mehr. Das Gummigranulat gibt es jetzt eine neue EU-Regularie, die letztes Jahr im Sommer 2023 auf den Weg gebracht wurde. dass Gummigranulat nicht mehr auf Spielplatzböden eingesetzt werden soll und in Indoorplätzen, weil sie ausgasen, PAKs gehen in die Luft, Mikroplastik geht in die Luft, wenn man drauf spielt. Und ich kann da aus einer sicheren Quelle sagen, die in der Forschung von einem großen Reifenhersteller arbeitet, der mir gesagt hat, er würde niemals sein Kind auf dem Spielplatz spielen lassen aus Gummigranulat, weil er weiß, was drin ist. Also ein Reifen ist halt eben gemacht, um ein paar 10.000 Kilometer auf der Straße auszuhalten und nicht damit ein Kinderpopo drüber rutscht. Und das sind halt eben so Segmente, die werden aussterben. Es wird immer noch Gummigranulat geben, wo es keinen direkten Kontakt gibt, wie in Schallschutzwänden oder in Bautenschutzmatten und sowas. Aber es stirbt ein Teil aus. Zementwerke aufgrund der hohen CO2-Emissionen durch die Verbrennung fahren zurück. Und die neuen Zementöfen, die entwickelt wurden, sind viel kürzer, viel effizienter. Und mir hat man erklärt, dass die ganz neuen Hocheffizienz-Zementöfen gar keine Reifen mehr verbrennen können, weil sie viel zu kurz sind. Also ein Reifen wird da drin gar nicht final verbrannt werden. Deswegen steigen die alle bis 2030, gibt es ja mehrere Meldungen dazu, nach und nach aus der Reifenverbrennung aus. Haben ja viele schon gemacht. Und das Einzige, was in den letzten ein, zwei Jahren an Volumen gewinnt, ist der Export nach in die Türkei, nach Indien. Was die damit machen, brauche ich nicht zu erklären. Die verbrennen es dann in der Türkei, in Indien, wo es keine Grenzwerte gibt. Und da arbeitet die EU jetzt gerade dran, dass das verboten werden soll, wenn es in Europa recycelt werden kann.
Weil man das Problem damit ja im Prinzip nur outsourcen würde.
Genau. Und deswegen. Aber das wird nicht verboten, wenn es keine Anlagen hier gibt. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Man muss jetzt Anlagen bauen, um die Kapazitäten hier zu schaffen. Und dann wird der Export auch automatisch irgendwann verboten.
Aber damit sind Sie ja bei Pyrum ganz offensichtlich sehr aktiv dran und versuchen das entsprechend zu verfolgen.
Ja, wir geben unser Bestes. Das Problem ist halt eben nur, die Politik ist manchmal ein bisschen blind. Also Pyrolyse wird verächtet in vielen politischen Bereichen, weil man immer von Plastikverpackungen redet, von Tüten, von Strohhalmen und dass man das doch alles besser verbieten sollte, anstatt eine Recyclingmethode zu entwickeln. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber eine Politikerin hat mal zu mir gesagt, mir gefällt ihre Technologie nicht, weil sie den Kunststoffmüll verharmlost und dann ist es schwerer, ihn zu verbieten, wenn er auf einmal verharmlost wird. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, was soll man machen? Soll man in Zukunft wieder Reifen aus Holz herstellen und auf Kutschen umsteigen wieder? Und dann hieß, ach nee, stimmt, es gibt ja so Nischen wie Reifen, wo das durchaus Sinn macht, wo ein Reifen halt eben so sein muss, wie er ist. Aber die Leute sollten sowieso mehr Fahrrad fahren. Ich sagte, okay, Fahrrad braucht auch Reifen. Ah ja, stimmt, haben sie einen Punkt.
Auch da sind Sie ja sehr aktiv mit Schwalbe, mit dem Recycling-System, dass es da schon relativ weit ist. Wir haben ja schon ein bisschen über den Ausbau bzw. Expansion gesprochen. Wie sieht es denn aus mit Blick auf die Mitarbeiter? Sind Sie ja hier, glaube ich, auch am Standort einfach ein bisschen gewachsen. Wenn jetzt die neuen Reaktoren dazukommen, wie viele Leute arbeiten denn jetzt aktuell so ungefähr bei Pyrum?
Ja, wir sind knapp an 100. Wir waren 25 vor zwei Jahren. Das ist schon massiv gestiegen. A, weil die Werke dazugekommen sind, die Linien dazugekommen sind, wir in den Schichtbetrieb gegangen sind, also 24/7 Schichtbetrieb. Wir haben unser Projektteam ausgeweitet, weil im Endeffekt, man kann keine neuen Werke bauen, wenn man keine Leute hat, für sie zu bauen. Und wir bauen sie zwar nicht selbst, also wir sind jetzt nicht, wir haben nicht die Schlosser, die Schweißer, die Werke aufbauen, aber wir brauchen die Ingenieure, für sie zu planen, für die Genehmigungsverfahren zu machen, für den Aufbau zu überwachen etc. Und ich habe mal meine Mitarbeiter vor zwei, drei Jahren gefragt, wenn sie einen Wunsch frei hätten, wie würden sie sich das am besten vorstellen, wie wir weitermachen sollen? Da haben sie gesagt, ja, wir haben hier eine gebaut, die hat eine Menge Kinderkrankheiten, also die TAD1. Wir würden gerne eine zweite, wenn es sogar geht, eine dritte, direkt vor der Haustür bauen, für uns, damit wir alles, was wir aus der 1er gelernt haben, in der 2er und der 3er umsetzen können, bevor wir woanders eine hinbauen. Und da hätten wir gerne schon die Mitarbeiter eingestellt, die zukünftigen Werke bauen werden. Einfach nur da das Lernen und beim Aufbau dabei sind. Das hat uns in den letzten zwei Jahren Unsummen an Geld gekostet, die Leute schon einzustellen, damit sie beim Aufbau der Werke dabei sein konnten. Sie haben auch mitgearbeitet, das heißt jetzt nicht, dass sie nichts gearbeitet haben. Aber das hat uns jetzt den Vorteil gebracht, dass wir so ein super großes Team hier stehen haben, die von der Pike auf gelernt haben, wie man so ein Ding baut und auf was man achten muss.
Auch das klingt sehr sinnvoll und auch auf jeden Fall sehr durchdacht. War denn da bei Ihnen auch das Thema, was man ja jetzt in vielen Branchen, natürlich auch vor allen Dingen jetzt bei uns öfter gehört hat, Fachkräftemangel bzw. das Recruiting an sich schwierig, oder haben Sie da relativ wenig negative Erfahrungen gemacht und mussten nicht so lange suchen?
Kommt auf die Art der Mitarbeiter an. Also ganz ehrlich gesagt, im Werk, also Werksmitarbeiter, Schichtmitarbeiter, das ist regional abhängig. Also sagen wir mal so, wir haben hier die Dillinger Hüttenwerke, wir haben Ford, wir haben ZF, die haben selbst Schichtbetrieb. Wenn die Leute entlassen, können wir uns vor Bewerbung nicht retten. Wenn die wieder sagen, so, es läuft gerade wieder besser, wir stellen wieder 1000 Leute ein, dann wird es wieder Mauer. Also im Endeffekt ist das so sehr regional abhängig bei den Schichtmitarbeitern. Bei den Technikern, bei den Ingenieuren, bei den Planern, bei den Projektleitern, da können wir uns gar nicht beschweren. Wir sind nämlich jung, cool, grün und viele Idealisten kommen gerne zu uns. Also gerade was die Know-how-Berufe angeht, läuft es eigentlich gut, muss ich sagen.
Weil man ein positives Image irgendwo auch als Arbeitgeber einfach hat, auch mit der Technologie oder dem, was man macht.
So einen Mitarbeiter kriegen sie A, übers Geld, aber auch B, übers Image seiner Arbeit. Also ich meine, wer was im Köpfchen hat und was aus seinem Leben machen will und auch seine Kinder stolz machen will, der will halt eben seinen Kindern sagen, guck mal, was ich hier mache, ich verändere die Welt. Also ich mache die Welt sauberer, grüner, besser.
Verändere sie zum Positiven, ja genau. Dann würde ich gerne vielleicht einfach nochmal so ein bisschen bei dem Thema Zahlen bleiben. Wir haben jetzt über die Mitarbeiter gesprochen und über die Verwertungskapazitäten. Die finanziellen Aspekte sind ja nicht ganz so einfach, wenn man ein junges Unternehmen ist und gucken muss, wie man an Geld kommt. In der Jahresbilanz stand ja auch drin, dass es zwar leichte Umsatzzuwächse gab, aber halt unterm Strich natürlich das Ergebnis noch im roten Bereich ist. Wie wichtig ist denn an so einer Stelle die Unterstützung, wie sie jetzt mittlerweile von Unternehmen wie der BASF oder auch von Continental kommt?
Sehr wichtig, weil wir im Endeffekt in Europa eine Kultur haben, die eigentlich nicht für Startups, wie wir sie sind, gebaut wurde oder gemacht wurde oder gedacht wurde. In Amerika ist es relativ üblich, viel Geld in kleine Unternehmen reinzustecken, in Europa irgendwie gar nicht. Also es gibt viele Startup-Förderungen, Business Angels etc. Also sagen wir es mal so, wenn sie 2 Millionen Euro suchen und eine gute Idee haben, ist einfach. Wenn sie 20 Millionen Euro suchen und haben eine gute Idee, gibt's nichts. Wenn sie dann aber wieder an einem Punkt sind, dass sich eine Technologie bewiesen hat und einen gewissen Reifegrad hat, quasi serienreif ist, dann gibt es wieder was. Also Prototypen bauen ist kein Problem. Den Prototypen dann zur Serienreife zu bringen, da ist nichts. Also da, das nennt man auch in der europäischen Finanzwelt das Valley of Death, wo die meisten Startups sterben. Also sie haben einen tollen Prototyp entwickelt und müssen dann eigentlich noch viel mehr Geld reinstecken, um zur Serienreife zu kommen. Und da stecken wenige Geld rein, weil da ist viel Geld im Spiel und kann noch sehr viel schief gehen. Und dieses Valley of Death in Europa überlebt man auch nur, wenn man strategische Partner hat. Ein strategischer Partner ist so eine BASF oder ist so eine Continental, denen es nicht darum geht, jemandem jetzt einen Kredit zu geben wegen des Zinses oder einem eine Investition in die Firma macht, weil man in 2 Jahren wieder aussteigen will und mit einem möglichst großen Gewinn auf die Aktie wieder aussteigen will. Nein, das sind strategische Partner, die gar nicht planen, wieder auszusteigen, die Aktien gekauft haben, um 10, 20, 30 Jahre Aktionär zu bleiben, um ein neues Geschäftsfeld auszubauen, von dem man auch strategisch was hat. Und das war auch einer unserer größten Meilensteine. Ich meine, BASF ist immer noch der größte Chemiekonzern der Welt, das dürfen wir nicht vergessen. Und das, was wir machen, ist Chemie. Und wenn der größte Chemiekonzern der Welt gesagt hat, sie investieren in uns, kann unsere Technik nicht so schlecht sein.
Das ist ein Punkt, auf den ich gerne gleich nochmal kurz eingehen würde, wenn wir so ein bisschen auf die Historie auch von Pyrum blicken. Was ich in dem Zusammenhang noch ganz interessant fand, war, dass ich auch in einem Beitrag vom Saarländischen Rundfunk gelesen oder gehört habe. Da werden Sie mit den Worten zitiert, sobald unser zweites eigenes Wert steht, schreiben wir auch schwarze Zahlen. Ist das nach wie vor so, dass Sie da hinten dran stehen? Und wann wäre das dann? Also sprich, wann wäre das Werk in Perlbech soweit?
Also normalerweise Ende 25, Anfang 26. Sagen wir es mal so, wir könnten jetzt unser Team stark dezimieren, sodass wir nur noch die Leute hätten, um das Werk hier in Dillingen zu betreiben. Dann würden wir aber nicht weiterkommen. dann würden wir auf dem aktuellen Niveau stagnieren. Und dann würden wir es auch schaffen, langsam in den schwarzen Bereich bekommen. Ich sage immer Wasserkopf dazu. Wir haben halt eben jetzt einen Wasserkopf von über 50 Projektleitern, Technikern, Programmierern etc. Die brauchen wir aber, um neue Werke bauen zu können. Und ein Werk, also der eine Prototyp-Reaktor, der sowieso nur mit 60% Leistung läuft, der wirft nicht genug ab, um den Wasserkopf zu bezahlen. Die zwei neuen werden einen großen Teil davon decken können, wenn sie beide auf 100% laufen. Mhm. Laufen sie ja noch nicht, so laufen ja auf 80 erst. Aber das reicht immer noch nicht ganz, um den Wasserkopf zu zahlen. Und wir kommen in den schwarzen Bereich mit noch drei Reaktoren. Und das sind die drei, die jetzt nach Perl kommen oder was auch immer, vielleicht sogar schneller ist wie Perl.
Und in Perl wäre jetzt aber demnächst auch Spatenstich, glaube ich, oder dass da die Unterlagen, glaube ich, eingereicht sind und es jetzt theoretisch dann losgehen könnte.
Ja, also in Perl ist es so, wir haben schon gerodet. Also das Baufeld ist soweit, dass wir bauen könnten. Mhm. Wir haben auch von der Gemeinderatssitzung nach 4 Sitzungen oder 5 Sitzungen grünes Licht. Also das, wir mussten eine Bebauungsplanänderung machen. Das muss halt eben durch mehrere Gremien durch. Das muss 8 Wochen offengelegt werden, wo die Bevölkerung Einwände einbringen kann etc. Die müssen dann auch bearbeitet werden, die Einwände. Aber seit Ende Februar haben wir da quasi grünes Licht. Dann konnten wir auch noch schnell roden. Und jetzt sind wir gerade dabei, die Genehmigungsunterlagen zu finalisieren. Das eine ist der Bebauungsplan und das andere ist der Genehmigungsantrag. Und der Genehmigungsantrag, das ist mehr oder weniger eine Formalie. Wenn man da alles ordentlich reinschreibt und sich an die Gesetze hält, gibt es auch keinen Grund, dass es keine Genehmigung gibt. Nur halt eben bei der Bebauungsplanänderung, das muss durch Stadträte durch und wenn man da nicht die Mehrheit bekommt, kann man es vergessen. Also dann wird man da nie bauen. Also das haben wir alles durch. Alles, wo Meinungen von der Bevölkerung und von Politikern gefragt sind, das ist alles grün. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Formalie des Antrages. Aber da sind wir in sehr engem Austausch mit den Genehmigungsbehörden. Wir sind relativ zuversichtlich, dass wir hier das Jahr dann noch anfangen können zu bauen.
Und dann quasi auf dem Weg sind, demnächst schwarze Zahlen zu schreiben.
Ja, also eigentlich hat Perl schon an zwei Ecken angefangen. Auf der einen Ecke, dass wir gerodet haben. Mhm. Auf der anderen Ecke haben wir diesen Rahmen von 50 Millionen Euro von der BASF, dieses Rahmendarlehen, wo wir Geld nutzen dürfen. Mhm. Und wir dürfen die Hälfte des Geldes nutzen, für ein weiteres Pyrumwerk zu bauen. Also bis zu 25 Millionen können wir nutzen, für ein weiteres Pyrumwerk zu bauen. Und wir haben da auch schon Geld abgerufen und wir haben jetzt die Long-Lead-Items, also die Werksteile, die eine sehr lange Lieferzeit haben, sprich über 1,5 Jahre, die sind schon bestellt. Sind schon bestellt und schon angezahlt. Das heißt, die Lieferzeiten laufen schon. Und schon seit 2-3 Monaten.
Um vorbereitet zu sein und dann direkt starten zu können, wenn die da sind. Dann vielleicht jetzt nochmal einen kurzen Schwenk. Ich habe es eben schon angedeutet, ein bisschen Blick in die Historie. Auf Ihrer Website, also auf der Pyrum-Website steht ja auch, es begann 2008 mit einer Idee von 4 Freunden in einer Gartenlaube. Jetzt sitzen wir heute hier im Bürogebäude. Wir haben gerade, oder Sie haben gerade gesagt, Pyrum hat knapp 100 Mitarbeiter. Es gibt diese ganzen Projekte in Europa, wo man sieht, dass das Unternehmen voranschreitet, dass das Unternehmen sich weiterentwickelt. Haben Sie persönlich immer daran geglaubt, dass das mal so groß werden kann, beziehungsweise vielleicht durchaus an die Idee geglaubt, aber auch, dass es wirklich sich in die Realität umsetzen lässt?
Wenn ich das nicht geglaubt hätte, hätte ich irgendwann unterwegs aufgegeben. Wenn man sowas angeht, man fragt sich sehr oft unterwegs, mache ich das Richtige, wird das was, schaffen wir das? Die Frage habe ich mir echt oft gestellt. Und einige unserer Investoren haben auch gesagt, ein Startup-Gründer, der nicht gefühlt 10-mal schon fast pleite war und aufgegeben hätte, fast, der hat nichts erlebt. Von daher, ich habe halt eben beim 10. Mal aufgehört zu zählen. Aber entweder will man was bis zu Ende bringen oder nicht. Und es gibt immer Rückschläge. Und ich erwarte immer schon, also wenn mal 2-3 Monate nichts kommt, werde ich schon nervös. Wann kommt der nächste Rückschlag? Aber im Endeffekt, es ist alles lösbar. War mittlerweile ein gutes Team und ich muss echt sagen, Probleme werden immer sehr schnell erkannt und meistens schon im Keim erstickt.
Das ist sehr gut. War das auch am Anfang in der Form so oder gibt es irgendwie ein besonderes Hindernis, nenne ich es mal, was Sie jetzt im Rückblick sagen, das war wichtig, das hat uns in dem Moment total gebremst, aber als wir das dann irgendwie überkommen haben, ging es wieder auf den richtigen Pfad für uns?
Gut, wir waren am Anfang sehr naiv, also wir haben uns alles sehr einfach vorgestellt. Ich glaube, wenn wir ganz am Anfang der Geschichte, wie wir damals in der Gartenlaube gesessen haben und die Welt vor unseren Augen in den nächsten 2-3 Jahren verändert haben, hätte uns dann jemand gesagt, dass es 10-15 Jahre dauert, bis die Technik richtig läuft, hätten wir, glaube ich, damals schon aufgegeben. Deswegen ist manchmal gut, nicht zu wissen, was kommt.
Okay.
Ja, weil das entmutigt einen dann vielleicht sogar. Deswegen, ich bin froh, dass es eigentlich so gelaufen ist, wie es ist. Das schon mal zu eins. Man lernt halt eben auch viel aus der Vergangenheit. Wir sind auch nicht mehr die 4, die wir am Anfang waren. Also ich meine, das ist schon sehr psychisch belastend, sowas aufzubauen. Ich meine, einer der Mitgründer hat relativ früh aufgegeben, weil er gemerkt hat, wie viel Arbeit es ist. Ein zweiter hat einen Burnout sogar bekommen, gerade in der heißen Phase 17, 18, wo wir chronisch pleite waren. Und die Technik noch nicht rund gelaufen ist und die allerersten Investoren schon ein paar Jahre drin waren und so langsam die Geduld verloren haben, da hat der einen Burnout bekommen. Ich meine, das war eine große psychische Belastung und dann stand ich auf einmal auch kurze Zeit alleine da. Und einer unserer Mitgründer ist dann eingesprungen, der war aktiv, nie in der Firma aktiv und er ist dann eingesprungen. Aber wie gesagt, wir haben uns immer zusammengerissen und haben es irgendwie, wie man so schön sagt, die Kuh immer wieder vom Eis bekommen. Aber weil wir auch viele Aktionäre hinter uns stehen haben, die an uns geglaubt haben. Und ganz wichtig, meine Lernkurve dahinter war, mach einfach, was du sagst. Also setze um, was du sagst. Also wir haben nie das Vertrauen unserer Investoren verloren, weil wir auch immer das gemacht haben, was wir gesagt haben. Im Endeffekt hat uns der Erfolg der Technik ja recht gegeben.
Ganz offensichtlich. Gibt es da auf Ihrer Seite auch so ein bisschen, dass man einfach stolz ist irgendwo auf das, was man erreicht hat, weil man sagt, ich habe da so viel Arbeit oder wir haben da so viel Arbeit reingesteckt, sind ja so viele Hindernisse, die wir überkommen haben, dass wir jetzt an diesem Punkt gekommen sind?
Mega stolz. Also im Endeffekt, wir haben Ideen gehabt, die jeder gesagt hat, die gehen nicht. Also ich habe damals gesagt, wenn wir die Anlage bauen, wir müssen es hinkriegen, dass sie energieautark ist. Wir müssen, Pyrolyse hat so die Konnotation, dass sie so viel Energie fressen tut, damit sie nicht rentabel ist. Deswegen war eine meiner Ziele, wir müssen eine Anlage bauen, die es selbst mit Energie versorgen kann. Es geht nicht. Doch, muss halt eben ein bisschen über den Tellerrand gucken. Dann hieß es, dann haben wir drüber geredet, wir brauchen einen Reaktor, den man nie ausschalten muss. Den man im Betrieb warten kann. Hieß es sofort von den Technikern, hat man noch nie gemacht, sowas gibt's nicht, sowas hat man und sowas macht man nicht. Also das geht nicht. Und das hat mich dann immer gewaltig angespornt, es dann gerade doch zu machen. Und so wie der alte Spruch da, den es auf Plakaten und T-Shirts gibt, es hat immer jeder gesagt, es geht nicht, bis der eine kam, der das nicht wusste und es einfach gemacht hat.
Da habe ich auch gerade dran gedacht, das klingt nämlich genau wie so ein Paradebeispiel dafür.
Genau das haben wir so oft hier gemacht und so oft gesagt, es geht nicht. Und da muss ich sagen, da war es gut, dass wir einen Haufen junge, naive Techniker hier waren, die einfach diese Erfahrung noch gar nicht hatten und die einfach mal Sachen ausprobiert haben, die Ältere nie ausprobiert hätten, weil sie per se irgendwann mal gehört haben, das geht eh nicht. Und wir haben es einfach gemacht. Und im Endeffekt haben sich da schon so Synergien entwickelt, wo keiner auf dem Schirm hatte und nachher hat es doch funktioniert. Und das sind so unsere kleinen Geheimnisse, die in keinem Patent stehen, die sie nirgendwo nachlesen können. Und das ist auch der Grund, wieso es funktioniert. Und da bin ich gewaltig stolz drauf. Und genauso wie es dann gehießen hat, ja, die BASF, die zerfleischt dich bei den Verhandlungen. Doch, ne. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist auch nicht einfach, mit so einem Konzern zu verhandeln. Ich habe die Verhandlung 3-mal abgebrochen. Ich dachte so, reicht mir jetzt, tschüss. Sind die auch nicht gewohnt.
Das glaube ich.
Ja, aber im Endeffekt, entweder verhandelt man auf Augenhöhe und baut eine Partnerschaft zusammen auf oder nicht. So, und da war ich oft genug stur gewesen. Und ich habe mehr wie einmal da gesessen, wo ich gedacht habe, verdammt, jetzt habe ich sie rausgeworfen, jetzt ist die Tür für immer zu. Aber nein, 2 Wochen später ging es dann doch weiter. Weil man wollte sich doch irgendwo haben. So, und dann irgendwann hat man so langsam das Niveau angepasst, dass man sich auf Augenhöhe langsam begegnet hat. Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, eines der besten Sachen, die uns hier passiert ist. Wir haben quasi einen großen Bruder, der auch auf uns aufpasst, den wir auch für alle möglichen Dinge fragen können. Also, ich meine, es ist eine Chemieanlage, was wir da draußen machen. Da gibt es auch Nebenanlagen. Es gibt Kraftwerke, es gibt ein Kraftwerk, es gibt Tanks, es gibt Gasleitungen, es gibt eine Gasleitung. In der alten Anlage war die Gasleitung nur 5 Meter lang, in der neuen ist sie 30 Meter lang. In so einer 30 Meter langen Gasleitung kühlt das Gas mehr aus wie in einer kurzen. Auf einmal bilden sich in so einer Gasleitung Kristalle und so eine Leitung wächst zu, weil ein chemischer Prozess in der Leitung stattfindet. Bei uns wusste keiner, was das ist. BASF angefragt, die helfen dann einem direkt. Ja, kennen wir. Macht das und das. So, das ist also, es ist nicht nur das Finanzielle, einen großen, starken Bruder zu haben, der einem auch das ganze Öl abnimmt. Nein, es ist auch ein Wissensaustausch, der stattfindet.
Sehr gut, ja. Dann ist ja gut, dass sich da mit der BASF, dass sie sich da doch noch einig geworden sind, wenn das auch so ein wichtiger Grundstein war für das, was dann in den Jahren danach noch gekommen ist.
Und man muss auch dazu sagen, es gibt einem den notwendigen Respekt. Also vorher wurden wir nur belächelt, das wird eh nichts oder das klappt eh nicht. Aber nachdem die BASF ein Jahr bei uns Due Diligence gemacht hat und uns angeguckt hat und entschieden hat, bei uns zu investieren, dann war auch der letzte Skeptiker, Moment, das muss ja doch irgendwo funktionieren.
War das Standing ganz anders?
Ja, ganz anderes.
Ja. Jetzt vielleicht ganz zum Schluss nochmal 2, 3 Fragen, die ich auch ganz interessant fand. Forschungsprojekte spielen ja auch bei Ihnen eine durchaus große Rolle. Sie waren ja unter anderem auch am PlexCycle-Projekt beteiligt. Auf der Homepage wird das ein oder andere Projekt genannt. Gemeinsam mit Continental wollen Sie ja jetzt auch noch mal ein bisschen am Verfahren an sich arbeiten. Was sind denn da so die Ziele, was man da versucht? Geht es da vor allen Dingen darum, dass es noch effizienter wird auch?
Wir haben das Wort Innovations nicht im Namen, weil wir es nicht nutzen. Wir wollen... Der rastet, der rostet. Von daher wollen wir natürlich auch weiter Innovationen voranbringen. Am Reaktor ist nicht mehr so viel zu machen. Also der Reaktor funktioniert so gut mittlerweile. Es ist mittlerweile draußen im Werk das am besten funktionierendste Teil. Also die Schredderanlage, das Kraftwerk und die Mahl- und Pelletieranlage für den Ruß zu machen, stehen öfters wie unser Reaktor. Und wenn man an so einem Punkt ist, würde ich sagen, fasst man ihn besser nicht mehr zu viel an.
Wahrscheinlich richtig so, ja.
Aber es schlummern noch ganz viele Sachen. Wie zum Beispiel in unserem Gas, was hinten rauskommt, was wir im Moment in unserem Kraftwerk verstromen, ist fast 1/3 Wasserstoff drin. Und den Wasserstoff einfach ins Kraftwerk zu geben, macht wenig Sinn. Es macht wesentlich mehr Sinn, den Wasserstoff über einen Separator vorher rauszunehmen und halt eben nur das Gas ohne Wasserstoff zu verstromen und den Wasserstoff anderweitig zu nutzen. Da sind wir mit Membranherstellern dabei, die sich darauf spezialisiert haben, auch bei so Stahlhütten aus den Gichtgasen den Wasserstoff rauszufiltern. Nur das muss aufs Gas angepasst werden, das ist halt eben ganz viel Trial and Error, also viel Versucherei. An sowas sind wir dran. Wir sind natürlich das RCB, also der RUS, der Recovered Carbon Black. Der kann im Moment in gewissen Einsatzgebieten im Reifen eingesetzt werden, aber es gibt noch Begrenzungen. Natürlich ist der Ziel, vor allem in dem JDA mit Continental, die Menge an RCB, die man in einen Reifen geben kann, stetig zu erhöhen. Und da braucht man einfach so einen wie die Conti, weil wenn wir unseren Ruß herstellen, haben wir einen Ruß. Wir schicken den durchs Labor und haben dann ganz viele Zahlen. Uns kann keiner sagen, ob dadurch ein Reifen besser oder schlechter wird. Ja. Deswegen brauchen wir jemanden, dem wir ganz viele Proben schicken können und der sagen kann, wird besser, wird schlechter, heiß, kalt. Und das machen wir die ganze Zeit. Im Endeffekt ist das wirklich Trial and Error. Wir machen hunderte verschiedene Versuchsreihen und verändern immer Einstellungen und nähern uns immer mehr einem Ruß, der immer perfekter wird und in immer größeren Mengen in Zukunft eingesetzt werden kann. So, das sind so die Verbesserungen an der existierenden Prozesse, wo wir hauptsächlich dran sind. Und dazu arbeiten wir auch noch an neuen Einsatzstoffen. Wir haben ein großes Projekt, das heißt Infinity. Das ist ZIM gefördert, wo wir den nächsten großen Abfallstrom angehen mit unserer Technologie. Und das ist jetzt kohlenfaserverstärkte Kunststoffe. Flügel von Windkrafträdern, auch ein großes Segment, wo noch keiner so genau weiß, was in Zukunft damit passieren soll. Leichtbau, Flugzeuge etc. Und wir haben es da schon geschafft, die Kohlefasern wieder rauszuholen, so dass wir sie auch wiederverwenden können. Und auch ein Öl zu produzieren, was wieder seinen Einsatz findet in der Chemie. Und wir, wie soll ich sagen, ich glaube, wir haben schon 20, 30 andere Kunststoffe probiert. Manchmal macht es keinen Sinn. Wenn Sie eine PET-Flasche zum Beispiel nehmen, das macht gar keinen Sinn, die zu pyrolysieren. Also wie Plastiktüten oder Verpackungsmaterialien, da gehe ich wirklich mit der Politik mit und sage, das soll verboten werden. Da macht es wirklich keinen Sinn. Also die Pyrolyse ist nicht für alles sinnvoll, aber so Sachen wie kohlenfaserverstärkte Kunststoffe, Gummi, und Gummi gibt es ja nicht nur in Reifen, es gibt Förderbänder, es gibt Schläuche etc. Es gibt so viele Gummianwendungen, wo es eingesetzt werden kann. Es gibt aber auch halogenhaltige Kunststoffe, die man auch nicht, die heute nur verbrannt werden, zum Beispiel PUR. Wir haben auch ein Projekt laufen für PUR. Also PUR kennt man von Matratzen, Schaummatratzen. Also es gibt PUR Weichschaum und PUR Hart. PUR Hart kennt man von der Fassadendämmung. Geht alles in die Verbrennung. Wir haben es auch geschafft, die wieder zu recyceln, das heißt wieder Öl aus dem PUR zu machen. Und BASF ist zum Beispiel der größte Polyurethan, also PUR-Hersteller. Ich weiß nicht, ob es Deutschland oder Europa ist, aber ist auf jeden Fall einer der größten, die BASF. Und da ist jetzt auch die Idee, dass die dann aus dem Öl wieder neues PUR herstellen können. Aber das sind alles noch in den Kinderschuhen.
Das heißt, im Moment ist auf jeden Fall ganz klar der Fokus auf dem Reifen. Die Reifenpyrolyse funktioniert auch. Und dann wird quasi geguckt, inwiefern kann man das Verfahren für bestimmte andere Produkte oder Stoffe adaptieren.
Genau, deswegen haben wir auch in aktuell unseren Businessplänen steht keine Zahl drin für kohlenfaserverstärkte Kunststoffe, für PUR oder sowas. Wenn da was kommt und was da kommt, ist alles on top dessen, was geplant ist und quasi die Sahne auf der Torte oder die Kirsche oben drauf.
Okay, dann vielleicht jetzt noch so ganz zum Abschluss. Gibt es eine Art Roadmap für Sie als CEO, dass Sie sagen, wir wollen jetzt diese Schritte machen oder es gibt eine Art Pyrum Innovations 2030 Strategie oder sowas in die Richtung?
Einer der größten Fokusse der letzten Jahre war, die Technik so hinzukriegen, dass sie so stabil läuft, dass man die Anlage auch guten Gewissens in die Hände eines Dritten geben kann. Das bringt nichts wie unsere allererste Anlage. Da muss man studiert haben, um die bedienen zu können. Die zwei neuen, da dauert es mittlerweile 3-4 Tage, um einen Bediener auszubilden, dass er die bedienen kann. Also das war die Vergangenheit. Mhm. Jetzt ist es dabei, baue eine Struktur auf, damit die Werke auch gebaut werden können. Dieser Struktur gehören Abnahmeverträge fürs Öl und das RCB, aber auch Lieferverträge, dass genug Reifen reinkommen. Da sind wir jetzt auch dran. Haben wir fürs Öl, haben wir die BASF. Jetzt haben wir den ersten Rahmenvertrag mit der Conti gemacht. Wir arbeiten auch an weiteren Rahmenverträgen mit anderen Reifenherstellern für weitere RCB-Mengen für langfristige Abnahmen. Schwalbe kennen wir ja schon und da sind wir auch natürlich am Reden über weitere Mengen. Wir hatten ja auch vor kurzem erst die Veröffentlichung mit Schwalbe, dass es nicht nur den Green Marathon aus unserem Ruß gibt, sondern dass jetzt demnächst 75% der gesamten Schwalbe-Produktion auf RCB umgestellt wird. Also die brauchen auch mehr Mengen, da wird es dann auch mehr Rahmenverträge geben. Und im Moment ist es halt eben bei jedem Werk ein Kampf für die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Und da ist einer meiner größten nächsten Meilensteine, ist eine Rahmenfinanzierung hinzubekommen, dass wir quasi einen Topf Geld haben von einer großen europäischen Bank oder von einem großen Infrastrukturfonds, der uns ein Budget X zur Verfügung stellt, auf das wir quasi frei zugreifen können. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein Projekt haben, wir haben ein Grundstück, wir haben die Genehmigung, und wir haben die Abnahmeverträge für das Werk. Also wir sind an dem Moment des FIDs, Final Investment Decision, dass wir dann quasi automatisch das Geld abrufen können, um das Werk zu bauen. Und dann ist, das ist jetzt einer der größten Meilensteine, die ich aktuell vor mir habe, oder die wir aktuell vor uns haben. Und dann geht's erstmal ans Ausbauen. Also die nächsten 3-4 Jahre werden wir erstmal massiv bauen müssen. Ich meine, ganz ehrlich, im Moment hängt alles RCB, was wir an Schwalbe und an Conti liefern, von einem Reaktor und einer Mahl- und Pelletieranlage in Dilling ab. Wenn die steht, müssen die aufhören, können die nicht weitermachen. So, und deswegen war das für die so wichtig, dass THD2 und THD3 schnell in Betrieb gehen. Jetzt fehlt noch die Mahl- und Pelletieranlage von THD2 und 3. Die wird jetzt gerade noch gebaut. Die ist halt eben nachgezogen worden, weil es bis Ende letzten Jahres gedauert hatte, bis wir das RCB an dem Punkt hatten, des Ruß, dass es gut einsetzbar war. Und dann war erst der sinnige Zeitpunkt gekommen, die neue Mahl- und Pelletieranlage zu bestellen. Sonst hätten wir zwei kaufen müssen. So, und deswegen, die hat halt eben knapp über ein Jahr Lieferzeit. Und jetzt haben wir sie, für Perl haben wir sie jetzt schon bestellt. Und Ja, der nächste große Punkt ist eine Rahmenfinanzierung, damit es nicht jedes Mal bei einem neuen Werk ein erneuter Kampf ist, die Finanzierung stehen zu haben. Dafür hat die BASF uns jetzt die Hälfte gegeben. Also wir brauchen jetzt für die nächste Etappe, das heißt die nächsten 4-5 Werke zu finanzieren, 100 Millionen Euro. Für die Eigenkapitalanteile und unsere Beteiligung an den Werken darstellen zu können, haben wir mit der BASF ausgerechnet, dass wir dafür 100 Millionen brauchen. Und da hat die BASF gesagt, sie geben uns die Hälfte. So, und jetzt sind wir an der zweiten Hälfte dran. Also die Hälfte des letzten großen Meilensteins ist schon erfüllt.
Das heißt, das wäre dann auch so eine potenzielle weitere Neuigkeit, die in absehbarer Zeit seitens Pyrum kommuniziert würde.
Und wir zeigen, was wir noch veröffentlichen können und dürfen, sobald der Moment reif ist, ja.
Wir sind gespannt. Wir sind auch sicher, dass wir noch das ein oder andere Mal über Pyrum schreiben und vielleicht auch im Podcast sprechen dürfen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal bei Ihnen, Herr Klein, dass ich heute hier sein durfte, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns so viel Auskünfte zu geben. Und verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, von unseren Zuhörern. Gerne auch, wie immer, den Podcast abonnieren, regelmäßig Podcast hören, uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Auch auf unserer Website und unserer Zeitung wird mit Sicherheit auch noch eine verschriftlichte Form unseres Gespräches heute hier sein. Und dann wünsche ich euch allen eine erfolgreiche Woche. Macht es gut. Tschüss.
Danke. Tschüss.